Und dann guckt uns der Angestellte an der Rezeption an und sagt, boah, nee, sorry, ich habe gerade eure Trikots gesehen. Jugendliche Fußballfans, ganz schwierig, da haben wir echt schlechte Erfahrungen gemacht. Bei uns kriegt ihr leider kein Zimmer.
Bist du so ein Hooligan?
Und, nee.
Jana der Hool.
Genau.
Okay.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute Antidiskriminierung mit Jana von Grundgesetz verstehen. Liebe Jana, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und mit mir ein bisschen über unser Grundgesetz plauderst.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Wir sprechen nämlich heute tatsächlich über meinen persönlichen Lieblingsartikel, Artikel 3 Grundgesetz. Jana, warum ist der so überragend wichtig?
Artikel 3 ist wirklich enorm wichtig, weil dieser Artikel eben nicht nur festlegt, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen, sondern auch vor einer Diskriminierung aufgrund bestimmter Merkmale besonders schützt. Es geht eben darum, dass niemand wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder anderer Merkmale benachteiligt werden darf. Und das ist unseres Erachtens, und ich glaube, das verstehen auch alle so, eine essentielle Grundlage für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben.
Ist es unbedingt, und dieser Tage betone ich ja immer gern nochmal den Wortlaut, alle Menschen. Steht nicht alle Deutschen, da steht alle Menschen. Und deswegen mag ich Artikel 3 auch so gern. Und wir beide wissen, was drin steht für alle, die jetzt unterwegs sind und zuhören und gerade das Grundgesetz nicht zur Hand haben. Vielleicht lese ich einfach mal so ganz kurz vor, was drin steht und dann können wir noch ein bisschen genauer einsteigen. In Artikel 3 Grundgesetz steht in Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2, Männer und Frauen, auch sehr wichtig, sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ich finde allein den Wortlaut so wunderschön. Und ehrlich gesagt klingt mir das so eigentlich nach der idealen Gesellschaft, also dass alle Menschen gleich behandelt werden, niemand diskriminiert wird. Sind wir ehrlich, Jana, Realität sieht leider oft anders aus. Hast du da ein bisschen Informationen, wie verbreitet ist Diskriminierung in Deutschland, wie oft kommt's vor?
Ja, da muss man ein bisschen schauen, welche Zahlen man sich da anschaut, weil bei Artikel 3 explizit erstmal nur das geschützt wird, was der Staat an Diskriminierung vornimmt. Und das, was wir so im Alltag an Diskriminierung erleben oder mitbekommen, das kann ja auch von anderen Privatpersonen erfolgen. Und das ist jetzt nichts, was unmittelbar von Artikel 3 geschützt wird. Wie das geschützt wird, da gehen wir später aber auch nochmal drauf ein. Aber vielleicht, um trotzdem so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was Leute so berichten von Diskriminierung, ist es so, dass von 2021 sind die Zahlen, ist auch schon ein bisschen her. Also kann sich jetzt aufgrund der aktuellen politischen Lage sicherlich auch nochmal was verändert haben. Dass aber 33% der Leute, also tatsächlich ein Drittel, sagt, schon mal wegen der Herkunft benachteiligt gewesen zu sein. 24%, also ein Viertel, aufgrund des Geschlechts und 7% aufgrund ihrer Religion. Also schon auch erschreckend hohe Zahlen.
Ja, guter Hinweis. Also das sind jetzt die Zahlen dann zu quasi Alltagsdiskriminierung, die nicht durch den Staat erfolgt. Und die Zahlen sind schon ein bisschen älter, weil ich habe eben gestutzt, 24% wegen des Geschlechts benachteiligt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so wenig ist. Oder, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es häufig Frauen waren, die benachteiligt wurden. Oder die Frauen sind einfach hart im Nehmen und sehen schon gar nicht mehr alles als Diskriminierung. Lassen wir mal so dahingestellt sein. Was versteht man eigentlich unter Diskriminierung, also rein rechtlich?
Für die rechtliche Definition von Diskriminierung sozusagen ist erforderlich, dass drei Merkmale erfüllt sind. Also zum einen muss es eine Ungleichbehandlung geben. die darf nicht durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Also es darf quasi keinen Grund dafür geben, keinen sachlichen Grund, dass die Menschen unterschiedlich behandelt werden. Und als dritten Punkt ist erforderlich, dass diese Ungleichbehandlung aus einem besonderen und einem diskriminierenden Grund erfolgt, also ein sogenanntes Diskriminierungsmerkmal erfüllt ist. Die sind in Artikel 3 auch nochmal ausdrücklich aufgezählt. Aber das sind halt Merkmale, wo der Staat sagt, so wer wegen sowas diskriminiert, das wollen wir wirklich auf gar keinen Fall. Was eben auch noch erforderlich ist, das hatte ich ja gerade bei den Zahlen schon kurz angerissen, ist eben, dass entscheidend ist, wer die Diskriminierung vornimmt, also der Staat oder eine Privatperson.
Dann lass uns doch vielleicht die drei Voraussetzungen noch mal ein bisschen näher angucken. Wann liegt denn eine Ungleichbehandlung vor?
Das ist eigentlich relativ simpel. Also es ist tatsächlich das, was man selber auch schon vielleicht darunter versteht. Also einfach die Tatsache, dass zwei Personen unterschiedlich behandelt werden, also eben nicht gleich. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, man ist in der Schule und dann kriegt vielleicht die Sitznachbarin eine bessere Note als man selber, dann ist es erstmal rein vom Begriff her eine Ungleichbehandlung. Oder auch wenn die eine andere Aufgabe bearbeiten muss als ich oder eine Strafe bekommt oder vielleicht irgendwie wegen Corona nicht in den Unterricht kommen durfte. All das sind alles Ungleichbehandlungen.
Okay, das hast du ja wirklich alle Nase lang. Also das liegt ja wirklich im Prinzip permanent vor. Das heißt, da kommen wir dann zum zweiten Schritt. Man braucht einen sachlichen Grund. Was wäre denn ein sachlicher Grund?
Also jetzt, wenn wir uns die Beispiele anschauen, die ich jetzt gerade genannt hatte, also zum Beispiel, ne, meine Mitschülerin oder mein Mitschüler hat eine andere Note, sei es besser oder schlechter, dann liegt das ja im Idealfall bei einer fairen Benotung daran, dass die Person halt irgendwie die Klassenarbeit besser oder schlechter bearbeitet hat, irgendwie Aufgaben richtig hatte, die ich nicht richtig hatte oder andersrum. Also quasi eine unterschiedliche Leistung gezeigt wurde. Oder wenn jetzt eine andere Aufgabe zu bearbeiten ist, dann kann das ja sein, dass es eine Gruppenarbeit gibt, dass man sich dann später austauscht über das, was man jeweils gemacht hat. Oder bei einem Verweis aus dem Klassenraum hat vielleicht die Person den Unterricht vorher gestört. Also einfach Gründe, die erklären, warum es zu dieser Ungleichbehandlung kommt und die das auch die in einer gewissen Weise zu abstrahieren sind.
Okay, das heißt, wenn ich zwei Personen habe, die zwar unterschiedlich behandelt werden, es dafür aber einen sachlichen Grund gibt, dann verstößt diese Ungleichbehandlung nicht gegen Artikel 3. Vielleicht, weil das war jetzt, du hast zwar ein paar Beispiele aus der Schule genannt, aber es ist ja trotzdem noch relativ abstrakt. Vielleicht können wir noch so ein paar konkrete Beispiele durchgehen. Ich kann mir Sachen immer anhand von Beispielen am besten merken.
Ja, voll. Also wir können zum Beispiel mal anschauen, so jetzt will man abends feiern gehen und wer halt nicht 18 ist, der darf halt nicht alleine in den Club gehen, während jemand, der halt schon volljährig ist, das darf. Und da haben wir ja auch jetzt eine Ungleichbehandlung, einfach aufgrund der Tatsache, dass die eine Person mit darf und die andere nicht. Und da ist jetzt allerdings der sachliche Grund zum Beispiel der Jugendschutz, dass halt der Gesetzgeber, also der Staat gesagt hat, naja gut, wir wollen halt irgendwie Leute, die noch nicht volljährig sind, vielleicht ja schützen, sei es vor zu vielen Stunden im Club oder Alkoholberührungspunkten oder was auch immer. Und da bildet eben der Jugendschutz den sachlichen Grund. Also ein Fall, wo zum Beispiel kein sachlicher Grund vorliegt, ist, wenn jetzt eine Ärztin hingeht und sagt, nee, die Person möchte ich nicht behandeln. Das ist die schwarz, eine Person of Color. Und aber bei einer Person mit weißer Hautfarbe sagt, ja, klar, die behandle ich gerne. Da ist jetzt der Grund für die Ungleichbehandlung die Hautfarbe, aber das ist ja kein sachlicher Grund. Also das ist ja nicht, was irgendwie einen Unterschied dafür machen würde, ob diese Person jetzt eine ärztliche Behandlung bekommen soll oder nicht. Das fehlt halt eben an einem sachlichen Grund und deswegen ist es diskriminierend. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Jobcenter sagt, ich habe hier eine interessante Stellenausschreibung und ich leite die aber an eine ältere arbeitssuchende Person nicht weiter, sondern nur eine jüngere. Aber es gibt in der Stellenausschreibung gar keine Anhaltspunkte dafür zu sagen, warum jetzt jemand Jüngeres besser geeignet sein sollte als jemand Älteres. Auch da fehlt es an einem sachlichen Grund, weil allein das Alter keinerlei Rückschlüsse darauf zulässt, ob die Person jetzt diese Arbeit gut oder schlecht machen wird. Wohingegen wiederum einer vorliegen kann. Jetzt noch ein letztes Beispiel vielleicht, ist denn jetzt irgendwie, es wurden extra, also die Stadt hat jetzt neue barrierefreie Wohnungen errichtet, speziell für Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen. Und diese werden auch eben nur an Menschen mit Einschränkungen vermietet. Und eine junge Studentin ohne Behinderung bekommt die Wohnung jetzt zum Beispiel nicht. Hier ist jetzt der sachliche Grund ja, dass eben die Person mit Behinderung besondere Bedürfnisse hat. Also zum Beispiel irgendwie einen Treppenaufgang braucht, wo man auch mit einem Rollstuhl hoch kann oder so. Und da liegt darin eben der sachliche Grund und erlaubt es dann hier, dass die junge Studentin, die halt nicht auf diese Wohnung angewiesen ist, sie eben nicht bekommt.
Na, ist ja auch irgendwie voll legit, ne? Also ist ja eine behindertengerechte Wohnung. Okay. Ich finde das jetzt schon mal sehr viel, viel anschaulicher. Jetzt wissen wir, was ein sachlicher Grund sein kann. Du hast vorhin aber gesagt, dass es außerdem noch einen besonderen Diskriminierungsgrund geben muss. Also auch wieder ein weiterer Grund sozusagen. Was hat's denn damit auf sich?
Genau, das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, weil ja irgendwie so viele Gründe im Spiel sind. Genau, man könnte es vielleicht auch als Diskriminierungsmerkmal beschreiben. Also quasi, es gibt ein Merkmal, aufgrund dessen diese Person schlechter behandelt wird. Oder wenn man es doch nochmal als Grund beschreiben möchte, dann ist es quasi im negativen Sinne ein besonderer Grund, warum eben irgendjemand sich veranlasst gesehen hat, diese Person anders zu behandeln als eine andere. Und wenn ein solcher Grund vorliegt, also ein Diskriminierungsgrund oder eben ein solches Merkmal erfüllt ist, dann ist es eben nicht nur eine ungerechte Behandlung oder eine ungleiche Behandlung, sondern dann liegt tatsächlich eine Diskriminierung im Sinne von Artikel 3 vor.
Vielleicht gucken wir uns dann die verschiedenen Diskriminierungsgründe nochmal an. Die stehen ja in Artikel 3 Absatz 3. Vielleicht gehen wir die mal so durch, welche da so explizit genannt sind.
Ja, voll. Ich glaube, dann wird es auch noch ein bisschen verständlicher. Da muss man sich das mit dem Grund vielleicht auch gar nicht merken, sondern kann sich das einfach im Gesetz immer nochmal anschauen, wenn man wissen möchte, was da jetzt da eben hervorgehoben wurde. Und dann nennt Artikel 3 eben ganz verschiedene Merkmale, also zum einen das Geschlecht, dann die Abstammung, dann tatsächlich auch die Rasse, dann Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben und religiöse und politische Anschauungen und Behinderung. Also wir sehen ganz unterschiedliche Lebensbereiche sozusagen, also körperliche Aspekte oder ideelle Aspekte, wie an was glaube ich eigentlich, was ist mir wichtig. Und dazu vielleicht auch nochmal ein paar Beispiele, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Also das erste, was ich genannt hatte, war ja das Geschlecht. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass halt eine Frau, die genau den gleichen Job macht wie ein Mann, die gleiche Qualifizierung hat und die genau auf der gleichen Ebene sozusagen arbeitet, einfach 500 Euro Gehalt weniger bekommt als ihr männlicher Kollege. Das ist ziemlich eindeutig, dass es hier wegen des Geschlechts ist, weil die ja genau das Gleiche machen. Also hier hätten wir auf jeden Fall dann eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Und ein Beispiel für die Diskriminierung aufgrund von religiöser Überzeugung ist, wenn man zum Beispiel eine Lehrerin nicht einstellt, weil sie ein Kopftuch trägt. Weil das Kopftuch ist ja Ausdruck ihrer religiösen Überzeugung, lässt aber ja auch keinerlei Rückschlüsse darauf zu, ob sie jetzt diesen Job machen kann, soll, was auch immer, sondern es ist wirklich quasi isoliert dann eine Ungleichbehandlung, wenn man eine Frau ohne Kopftuch einstellen würde. Oder jemand wird nicht eingestellt im Bewerbungsprozess, weil er nicht in Deutschland geboren ist. Ist ja total egal, wenn der die Voraussetzungen für den Job erfüllt, ist auch das dann eben eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Jemand, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und darauf angewiesen ist, kommt vielleicht zum Beispiel nicht ins Rathaus rein, um da seinen Personalausweis zu beantragen, weil da halt keine entsprechende Rampe ist. Das ist dann auch eine Diskriminierung aufgrund der Behinderung.
Na klar. Also ich mich jetzt frage, also es ist nicht so, dass mir bessere Merkmale eingefallen wären, sondern ich finde die schon alle ziemlich richtig. Aber warum hat man ausgerechnet diese Merkmale rausgesucht und unter diesen speziellen Schutz von Artikel 3 gestellt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es liegt vor allem daran, dass man gesagt hat, dass diese Merkmale sehr eng mit der Persönlichkeit eines Menschen verbunden sein können, also sehr prägend einfach sind für das, was einen als Menschen auszeichnet. Nicht zwingend, aber es kann so sein, also vor allem zum Beispiel bei politischen Überzeugungen oder so. Und vor allem, und das ist noch viel wichtiger, sind das oft Eigenschaften, die Menschen selber halt gar nicht ändern können. Also man hat ja keinen Einfluss darauf, wo man geboren ist oder wie man aussieht und so weiter. Und deswegen möchte eben das Grundgesetz, in dem es diese Merkmale aufgenommen hat, sicherstellen, dass man unabhängig davon gleich behandelt wird. Also zum Beispiel jetzt, ne, hatte ich ja schon gesagt, aber eine Hautfarbe oder mein Alter oder meine Behinderung, das alles sind Sachen, da habe ich null Einfluss drauf. So, warum sollte ich dann deswegen anders behandelt werden, wenn es doch im Endeffekt egal ist für das, was in der Position oder so von mir gefordert wird?
Absolut. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Was mir allerdings aufgefallen ist, und du hast es wahrscheinlich gesehen, ich habe vorhin kurz die Nase gerümpft. als ich den Begriff Rasse vorgelesen habe. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das Grundgesetz schon was älter ist, ne? Aber just der Rassenbegriff, ich mag das schon gar nicht aussprechen. Der Rassenbegriff wird ja heute oft kritisiert. Warum steht das überhaupt noch im Grundgesetz? Weil streng genommen gibt's ja eigentlich, also nur die Rasse Mensch, aber keine Menschenrassen.
Ja, voll. Also genau, wissenschaftlich ist das alles absolut, ja, veraltet sozusagen. Und es stimmt einfach nicht, was da drin steht. Es kann aber trotzdem natürlich sein, dass die Person, die halt ungleich behandelt, fälschlicherweise noch daran glaubt, dass es so Menschenrassen geben sollte oder gibt halt. Und dass diese Person dann quasi deswegen rassistisch handelt, weil sie halt diesem Irrglauben unterliegt. Und deswegen denkt irgendwie, jemand wäre weniger wert als jemand anderes. Und deswegen steht es noch drin. Es gab auch mal politische Bestrebungen jetzt noch zu Zeiten der Ampel, das Wort zu ersetzen. Das ist dann allerdings tatsächlich gescheitert, weil man gesagt hat, man hat keinen anderen Begriff gefunden, der ein gleiches Schutzniveau garantiert. Genau, also das ist, ich würde mal behaupten, dass das Thema politisch noch nicht ganz durch ist und sicherlich nochmal aufgegriffen werden wird und auch meines Erachtens sollte. Aber Stand jetzt steht's noch drinne, weil man sagt, es gibt halt einfach Menschen, die immer noch davon ausgehen und immer noch diese Prämisse ihrem Handeln, also zur Grundlage ihres Handelns machen. Und deswegen schützt es halt gerade schon irgendwie noch Leute, die halt von so einer Behandlung Opfer sind sozusagen.
Naja, man wird sehen. Also ich glaube, ich hätte da jetzt nicht so Bauchschmerz, weil Herkunft hast du ja schon drin. Man könnte ja auch noch Abstammung nehmen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen hübscher. Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannender Punkt, ist mir nur eben aufgefallen und gerade heute stolpert man richtig über das Wort. So, du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Diskriminierung in diesem Sinne kann nur durch den Staat erfolgen, auch wenn wir natürlich im Alltag auch immer wieder Diskriminierung erleben, aber das ist ja ein Unterschied. Vielleicht magst du dazu ja nochmal was sagen.
Voll, wir können uns ja mal so ein Beispiel nochmal aus dem Alltag vorstellen. Also irgendwie, ich bin mit meinen Freundinnen unterwegs, fahre in eine andere Stadt, weil mein Lieblingsfußballverein da ein Spiel hat. Und wir wollen da ins Hostel einchecken. Und dann guckt uns der Angestellte an der Rezeption an und sagt, boah, nee, sorry, ich habe gerade eure Trikots gesehen. Jugendliche Fußballfans, ganz schwierig, da haben wir echt schlechte Erfahrungen gemacht. Bei uns kriegt ihr leider kein Zimmer.
Bist du so ein Hooligan?
Nee.
Jana der Hool.
Genau.
Okay.
Immer ein bisschen zum Randalieren unterwegs. Nee, aber man kann ja noch ein bisschen ein milderes Beispiel suchen. Das kennt man vielleicht auch, wenn man nicht Fußballfan ist, aber man steht irgendwie in der Schlange fürs Lieblingskonzert und man weiß, es gibt noch Tickets, aber die an der Kasse sagen halt einfach, nee, sorry, ihr seid irgendwie zu jung. Wir wollen hier irgendwie ein gesetteltes Publikum haben, deswegen gibt's für euch heute leider keine Tickets. Und das sind ja jetzt schon auch irgendwie zumindest, sagen wir mal, unfaire Behandlungen. Ne? Man denkt sich so, hä, wie, warum ich jetzt nicht so und nur weil ihr da irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht habt. Genau. Und es sind aber ja in beiden Fällen Privatpersonen, die jetzt hier uns so behandeln. Also einmal halt irgendwie die Hostelbetreiberin oder der Hostelbetreiber oder halt diejenige Firma, die halt dieses Konzert veranstaltet. Und die lehnen uns jetzt hier ab, weil sie halt irgendwelche Vorurteile oder persönlichen Einschätzungen haben und eben aber nicht der Staat. Und solche Fälle gibt es auch.
Ja, wobei ehrlich gesagt, damit hätte ich jetzt nicht so, ich persönlich, nicht so wahnsinnig Bauchschmerzen, weil ganz ehrlich, wenn ich ein Hostel betreibe oder ein Hotel, dann möchte ich auch gern selbst entscheiden, wem ich ein Zimmer vermiete. Es gibt ja auch sowas wie Vertragsfreiheit. Und da gab es ja gerade vor nicht allzu langer Zeit auch einen ganz prominenten Fall in Hamburg. Da wurde ja auch eine Politikerin, wollte man nicht im Hotel haben, fand ich nachvollziehbar, die Entscheidung. Jetzt ist halt die Frage, es ist ja eine persönliche Entscheidung, mit wem ich quasi ein Vertragsverhältnis eingehen will. Ist das denn dann in diesen Fällen auch rechtlich problematisch?
Ja, voll, das ist ein guter Punkt. Genau, erstmal darf ich ja als Privatperson, wenn ich jetzt irgendwas am Markt anbiete, sei es irgendwie eine Dienstleistung oder irgendeine Ware, sagen, nö, ich möchte es aber halt an die verkaufen, an die ich Lust habe, das zu verkaufen. Und ich habe ja vielleicht auch irgendwie ein Interesse, genau, dass meine Veranstaltungen ein bestimmtes Image übertragen oder genau in meinem Hotel halt bestimmte Gäste verkehren so.
Ne, genau, die Jana, die hat mir letztes Mal so das Zimmer zerlegt.
Genau, ja. Oder halt auch genauso politische Sachen. Also ich habe halt keinen Bock auf Anhänger bestimmter Parteien in meinem Hotel. So. Genau, aber da gibt es auch, solange da jetzt niemand tatsächlich darunter leidet, erstmal keine Konsequenzen. Aber es gibt halt eben doch Situationen, in denen auch eine Diskriminierung oder Ungleichbehandlung, die von Privatpersonen vorgenommen wird, rechtlich problematisch wird.
Ja, da hast du ja dann auch noch das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das hast du ja zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext recht häufig.
Genau, das ist jetzt quasi der Punkt, wo es dann eben doch möglich wird, sage ich mal, Verhalten, was Privatpersonen vornehmen, rechtlich ja unter eine Art von Strafe zu stellen. Oder zumindest hat der Staat mit diesem Gesetz gesagt, so nee, gibt auch im privaten Bereich Dinge, da wollen wir nicht, dass alles möglich ist, sondern auch da möchten wir bestimmte Diskriminierungen verbieten oder zumindest irgendwie Sanktionen einführen oder so. Und das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn es eben zu Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht oder Religion kommt, die eben nicht gerechtfertigt sind. Genau wie wir das auch aus Artikel 3 schon kennen, verbietet das AGG auch Diskriminierung, wenn sie halt eben auf bestimmte Kriterien gestützt wird. Also ähnlich wie diese Diskriminierungsmerkmale oder Gründe, die wir vorhin schon hatten. Und da macht dann eben das AGG quasi private Akteure für eine Diskriminierung verantwortlich, wenn sie die Menschen ungerecht oder ungleich behandeln.
Was wären denn so die Bereiche, in denen ich mich dann vielleicht aufs AGG berufen kann?
Also das AGG schützt vor Benachteiligung auch wieder aufgrund von Rasse. Also der Begriff steht da tatsächlich auch noch drin. Dann ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Viele von den Merkmalen kommen uns ja jetzt, wie schon gesagt, auch echt schon bekannt vor, aus dem, was wir vorhin zu Artikel 3 besprochen haben. Aber es ist eben halt hier mit dem wichtigen Unterschied, dass es sich eben auch auf den privaten Bereich bezieht. Und das kann zum Beispiel dann relevant werden in Bezug auf eine Wohnungssuche, einen Arbeitsplatz oder eben im Zugang zu bestimmten Dienstleistungen wie eben Hotelübernachtungen.
Da muss man wahrscheinlich ganz genau im Einzelfall gucken. Ich glaube, das ist im privaten Bereich noch ein bisschen komplizierter, als wenn es sich um staatliches Handeln handelt. Was passiert denn jetzt, wenn jemand gegen das AGG verstößt? Ist ja kein Selbstgänger dann.
Ja, genau. Also erstmal grundsätzlich hat die Person schon mit Konsequenzen zu rechnen. Also es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit für die Person, die quasi diskriminiert wurde, sich so eine Art Schmerzensgeld zu bekommen, also eine finanzielle Entschädigung für das Leid, was sie erlitten hat durch diese Behandlung. Und es gibt aber auch Maßnahmen, die darauf abzielen, die Diskriminierung zu beseitigen. Wie wenn es jetzt um Aspekte mit, also um Diskriminierung aufgrund von Behinderung geht, eben der Abbau von Barrieren, also wirklich dann quasi, dass das tatsächlich passiert, also ein faktisches Abbauen. Oder eben, dass dann zum Beispiel Dienstleistungen, die halt zuvor irgendwie nur an einen bestimmten Kreis angeboten wurden, dann doch tatsächlich auch allen anzubieten sind.
Und wahrscheinlich ist das Arbeitsleben auch ein gängiger Anwendungsbereich, ne, für das AGG.
Ja, voll. Da spielt es eine sehr große Rolle. Häufig zum Beispiel auch schon im Bewerbungsprozess, dass dann irgendwie oft Leute gar nicht eingeladen werden, weil sie halt irgendwie zum Beispiel ein Kopftuch tragen oder einen ausländisch klingenden Namen haben. Auch das reicht leider oft schon, dass Leute gar nicht zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Auch da haben dann eben die Leute, die Betroffenen, verschiedenste Rechte, also sie können sich beschweren und diese Beschwerde darf auch wirklich keine negativen Folgen für sie haben. Also das steht auch so im Gesetz quasi nochmal drinne. Wenn es hart auf hart kommt sozusagen und man auch schon ein Arbeitsverhältnis hat, dann gibt es sogar ein Recht zur Leistungsverweigerung. Also dann dürfte man sogar sagen, ja, solange du diese Ungleichbehandlung oder diese Diskriminierung nicht beseitigst, komme ich halt nicht zur Arbeit oder kann dir meine Arbeitsleistung nicht anbieten.
Okay, das muss man sich aber ja erstmal trauen, ne? das dann so äußern. Und ich habe mal eine ganz spannende Podcast-Episode aufgenommen mit der mobilen Beratungsstelle Rechtsextremismus. Die haben wirklich tolle Beratungsangebote für den Fall, dass du mit Rechtsextremismus konfrontiert wirst oder Rassismus. Antidiskriminierung kann ja auch sich anders äußern. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wo ich Hilfe bekomme, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich das Gefühl habe, ey, Alter, ich glaube, ich werde hier krass diskriminiert?
Ja, also da von Seiten des Staates die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, so heißt, die haben auch eine sehr gute Website, wie ich finde. Also ich habe mich da auch gerade vorhin nochmal durchgeklickt und da gibt es so ein, ich glaube, die nennen das Diskriminierungscheck oder so, wo man einfach so ein paar Fragen beantworten muss und dann von denen schon wie so eine Einschätzung bekommt und auch direkt dann irgendwie Hilfsangebote verlinkt sind. Die haben auch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Diverse Broschüren und Infoartikel. Da kann man auch, wenn man jetzt, falls man glücklicherweise nicht betroffen ist, auch irgendwie sich echt gut mal durchklicken und viel nochmal drüber lernen oder auch vielleicht das eigene Handeln dann nochmal noch ein bisschen sensibilisiert werden dafür, was eigentlich doch alles schon vielleicht als Diskriminierung gilt. Ist auf jeden Fall eine super Anlaufstelle. Dann gibt es auch noch private Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Und das, was du gerade schon angesprochen hast, zum Beispiel in den ganz krassen Fällen, dann kann man tatsächlich auch rechtlich gegen die Diskriminierung vorgehen, also vor Gericht.
Da ist es dann wahrscheinlich immer eine gute Idee, sich anwaltlichen Rat zu holen. Es ist ja wahnsinnig schwer einzuschätzen, ist das schon eine Diskriminierung? Ist das eine, gegen die ich mich erfolgreich zur Wehr setzen kann? Weil wir ja gerade schon gelernt haben, es gibt eine ganze Menge Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Aber ich finde das mit der Antidiskriminierungsstelle einen tollen Hinweis. Das nehmen wir mal auf in die Shownotes. Gibt es so ein paar Tipps vielleicht noch für alle, die jetzt das Gefühl haben, hey, ich glaube, das ist mir auch schon mal passiert oder im Freundeskreis kriege ich das immer mit, ich würde da gern helfen. Gibt es denn so ein paar Dinge, die ich erledigen sollte, bevor ich welche Schritte auch immer einleite, ganz egal, ob ich jetzt zur Beratungsstelle gehe oder bevor ich zum Anwalt gehe?
Was immer sinnvoll ist, ist Beweise sichern, weil es bringt leider selten was, wenn man einfach nur geht, hey, mir ist das passiert, aber gar nichts hat, wo man das irgendwie mit untermauern kann. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, jegliche E-Mail-Korrespondenz oder was man so hat, einfach mal zu sichern, zu speichern, Screenshots zu machen, auszudrücken, was auch immer. Fotos, also von dem, was die Situation vielleicht beschreibt, so. Und was auch immer wichtig ist, vor allem, wenn es halt eben nicht keine Korrespondenz oder so gibt, sondern jetzt man wirklich irgendwie an einer Konzertkasse abgewiesen wird, sich die Aussagen von Zeuginnen zu sichern. Also vielleicht direkt irgendwie umstehende Leute anzusprechen, sagen, haben Sie das gerade mitbekommen? Ich weiß noch nicht, was das gerade war, was hier passiert. Ich habe das Gefühl, das war was, was nicht hätte passieren dürfen. Vielleicht wären sie bereit, irgendwie als Zeugin zur Verfügung zu stehen. Und genau, und damit kann man sich dann an die Antidiskriminierungsstelle wenden.
Oh, das ist eine gute Idee. Immer gleich die Leute vor Ort ansprechen. Mhm. Dass man vielleicht auch schon mal Kontaktdaten austauscht, weil wenn die weg sind, sind sie weg. Triffst du ja vielleicht nicht mehr wieder.
Ja, voll.
Und vielleicht auch, man weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis man das braucht, die Leute gleich zu bitten, entweder sich eine Notiz ins Handy zu tippen oder ein Sprachmemo aufzunehmen, dass man hinterher nochmal sich als Zeuge vor Auge führen kann. Das ist vielleicht für uns alle auch mal ein Tipp, vielleicht wenn wir mal angesprochen, sich da gleich irgendwie ein Memo machen, weil in einem halben Jahr, kommt ja drauf an, was draus wird, weiß man das vielleicht alles gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen, dass es Wege gibt, sich zu wehren, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Mhm. Wir haben jetzt eine ganze Menge gelernt über Diskriminierung und über das AGG. Bleibt die Frage, was bedeutet das jetzt so konkret für einen Alltag? Was kann man sich da für einen Alltag mitnehmen?
Auf jeden Fall sollte man immer wachsam unterwegs sein, so wenn man sich in der Welt bewegt, sag ich mal. Und ich glaube, genau, ihr habt jetzt ja wirklich irgendwie hier viel schon mitbekommen und vielleicht waren da auch Situationen bei, wo man jetzt beim Hören gesagt hat, ach krass, sowas ist auch schon eine Diskriminierung und Dinge, die man selber vielleicht auch schon erfahren hat und da auch einfach drüber zu sprechen mit anderen Leuten und einfach dieses Thema mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, auch vor allem, wenn man eben meint, Zeuge oder Zeugin eines diskriminierenden Verhaltens geworden zu sein, sich auch vielleicht von sich aus mal anzubieten und sagen, hey, du weißt es im Endeffekt am besten, aber ich habe das Gefühl, das war gerade nicht ganz in Ordnung, was dir da passiert ist. Ja, also ich glaube, Zivilcourage braucht es da sehr viel.
Guter Punkt. Ich glaube, das können sich alle mitnehmen. Und wenn man mal aufmerksam so durch den Alltag geht, man hat ehrlich gesagt immer schon mal irgendwas mitbekommen. Also jeder hat bestimmt schon mal irgendeine Situation wahrgenommen und es soll sich keiner in Gefahr bringen. Das ist gerade bei rassistischen Übergriffen, ist es ein Grenzbereich, wie man wann was tun kann. Auch da gibt's aber Hilfestellung. Wenn es aber so ganz normale Situationen sind, vielleicht solidarisch sein, anbieten, dass man hilft, ansprechen, so wie du es gesagt hast, finde ich einen super guten Tipp. Und ich glaube, dann tragen wir alle was dazu bei, dass dieser schöne Wortlaut in Artikel 3 Grundgesetz vielleicht nicht nur eine Utopie ist, sondern wir können alle was dazu beitragen, dass das auch Realität ist. Jana, ich habe viel gelernt. Ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Ciao.
Shownotes nicht vergessen und... abonnieren.